Es gibt, glaube ich, so wie es dieses schöne Wort Wortschatz gibt, gibt es, glaube ich, auch so etwas wie einen Bildschatz, also eine innere Bilderbibliothek, die wir haben oder eben auch nicht haben. Und es gibt, glaube ich, auch visuelle Analphabeten in unserer Welt und es gibt auch visuelle Legastheniker. Also ich habe ganz kluge Leute kennengelernt, die mit Bildern überhaupt nichts anfangen konnten.
Freigeistern, der Podcast für Kinder- und Jugendliteratur. Mein Name ist Christine Knödler. Hier geht es um Kindheit und Kinderbücher, um Bilderbücher, Jugendbücher und um Bücher für alle. Hier gibt es spannende Themen und Gespräche zur Literatur und zum Lesen. Es gibt Buchtipps und manchmal Verrisse. Und hier kommen die zu Wort, die schreiben, zeichnen, lesen. Abwechslungsreich, geistreich, frank und frei. Einfach freigeistern. Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge Freistil. Ich gebe zu, es ist ein bisschen kühn, beim zweiten Mal schon von einer Tradition zu sprechen, aber genau die möchte ich gerne etablieren. Ihr erinnert euch, das hat mit meiner Leidenschaft für die Lyrik zu tun. Und darum soll auch die neue Folge von Freigeistern wieder mit einem Gedicht beginnen. Genauer gesagt sind es dieses Mal sogar zwei und das ganz Besondere ist, diese Gedichte sind nicht nur selbst eingelesen, sondern auch selbst geschrieben. Und so habe ich heute die große Freude und Ehre, Ruby 10 Jahre aus Leipzig anzukündigen. Für uns liest sie Corona und Slava. Vorhang auf, bitte.
Corona. Corona ist doof. Ich stehe auf dem Hof. Ich brüll Corona an. Oh Mann, hast du es immer noch nicht gecheckt? Du sollst weg. Corona ist doof. Ich stehe auf dem Hof. Slava. Du bist ganz schwarz. Kein bisschen hell. Und du rennst sehr oft, sehr schnell. Manchmal bist du süß, aber auch witzig. Auch oft sehr brav. Und auch nervig. Ertappen wir dich, liegst du da wie ein Deckchen. Und bist du erschöpft, zeigst du uns deine 3 Zungenfleckchen. Wir liegen ganz entspannt auf dem Sofa. Doch plötzlich hörst du draußen ein Mofa. Dann bellst du, knurrst und fiepst. Bis du, weil wir geschimpft haben, auf dem Rücken liegst. Ich mag dich ganz sehr und gib dich nimmer her.
Was für ein Anfang. Ich danke dir sehr, liebe Ruby. Und übrigens, wer von euch für Freigeistern auch mal ein Gedicht einlesen will, kann das gerne tun. Dann schreibt uns bitte einfach eine E-Mail. Den Kontakt findet ihr auf unserer Website. Wir sind gespannt und freuen uns. Von den Worten, den Gedichten geht's jetzt zu den Bildern, zur Kunst, zur Illustration, zur Kunst der Illustration. Es geht zum Bilderlesen, zum Betrachten, Beobachten, Sehen, zur Erleuchtung, denn das heißt ja Illustration, und von der Erleuchtung wiederum zur Erkenntnis. Fast ist es wie ein Reigen, wie ein Tanz. Ich hätte jedenfalls vor dem Gespräch nicht für möglich gehalten, dass das alles so viel Spaß macht. Herausgekommen ist Wunscherfüllung. Ich wollte zum Beispiel schon sehr lang ein Bild anschauen mit jemandem, der viel von Kunst versteht. Ich wollte rausfinden, was Experten ins Auge springt. Ich wollte über eine Schule des Sehens weiter sprechen und weiter denken, weil die Fähigkeit, Bilder zu lesen, heute wichtiger ist denn je. Denn Bilder sind mächtig, sie sind wirkmächtig, sie beeinflussen unser Denken und Handeln. All das und noch viel mehr findet nun statt, und zwar von und mit Henning Wagenbreth. Der Illustrator, Grafiker, Professor an der UDK, der Universität der Künste in Berlin, ist einer, der die Dinge gerne selbst macht. Schließlich sei dieses Selbermachen immer auch ein Akt der Aneignung, sagt er. Und so ist er durch die Weltgeschichte gereist und durch die Welt und die Geschichten der Bilder. Er ist der Magie und den Geheimnissen von Bildern auf der Spur, und zwar beim Bilderschauen und Bilderlesen genauso wie beim Bildermalen. Die Zahl der Bücher von Henning Wagenbreth sind dabei überschaubar. Er lässt sich Zeit für die Illustrationen und die Gestaltung von etwa Der Polarforscher von T.C. Boyle oder von Der Pirat und der Apotheker von Robert Louis Stevenson. Henning Wagenbreth lässt sich Zeit für sein Bilderalbum über vergessene Jazzpioniere Honky, Zombie, Tonk, Die blauen Geister von New Orleans oder zuletzt für Rückwärtsland, das gerade im Peter Hammer Verlag erschienen ist. Für den Band Mond und Morgenstern, eine afrikanische Geschichte, erhielt Henning Wagenbreth unter anderem den ersten Preis der Stiftung Buchkunst beim Wettbewerb Die schönsten deutschen Bücher. Er hat außerdem eine Grammatik der Bilder entwickelt und das Ministerium für Illustration gegründet. Und dann hat er mir auch noch den Titel für diese Folge geschenkt. Freistil heißt sie nun, der Untertitel auch von ihm. Dem Illustrator ist alles erlaubt. Zeichnen, malen, schreiben, sägen, musizieren. Unnötig zu erwähnen, dass Henning Wagenbreth genau das alles auch tatsächlich macht. Bevor wir jetzt gleich richtig starten, möchte ich vorab noch darauf hinweisen, dass das Gemälde, über das Henning Wagenbreth und ich später in aller Ruhe reden werden, auf unserer Website zu sehen ist, auf freigeistern.com. Nur falls ihr die Grablegung von Fra Angelico parallel mitschauen wollt. So, und jetzt geht's los. Aus Berlin zugeschaltet ist Henning Wagenbreth. Herzlich willkommen, lieber Henning.
Hallo, liebe Christine.
Ich freue mich so auf dieses unser Gespräch. Und wie immer fangen wir mit unserem schönen Freigeistern-Fragebogen an. Warst du als Kind ein Vielleser oder eher das Gegenteil?
Ich glaube, ich war eher das Gegenteil. Ich war eher ein Vielanschauer. Und ich habe auch gerne Sachen selber gemacht. Also ich habe lieber, statt zu lesen, habe ich lieber gebaut oder gemalt oder bin durch den Wald gelaufen. Aber ich habe manchmal auch gelesen.
Aber das ist ja total interessant. Also gleich mal auf der kreativen Seite gelandet. Und wenn ich dich dann nach dem Lieblingsbuch der Kindheit frage, schätze ich mal, da waren viele Bilder drin, oder?
Ja, das war ein Bilderbuch, aber ich muss auch sagen, ein richtiges Lieblingsbuch könnte ich gar nicht nennen. Ich habe dann mich daran erinnert, welches Buch ich zuerst selber gelesen habe, als ich dann lesen gelernt hatte. Und das hieß Der kleine Zweifuß. Das ist die Geschichte von einem kleinen Indianerjungen, der noch kein Pferd hat und von dem Häuptling dann einen Ratschlag bekommt, wenn du noch kein Pferd hast, dann musst du wie ein Pferd leben und du musst durch die Steppe wandern wie ein Pferd und trinken wie ein Pferd und schlafen wie ein Pferd und dann findest du vielleicht ein Pferd. Und so ist die Geschichte dann noch ausgegangen und die hat mich schon sehr fasziniert.
Das kann ich mir vorstellen.
Selbst von der Drucktechnik her ist es ein Buch, was so mit Farbsepirationen, Farbauszügen gearbeitet hat, auch mit der Übertragung so von Bleistiftzeichnung direkt, glaube ich, auf die Druckplatte wahrscheinlich. Und auch eine Technik, die ich dann später für mich entdeckt habe, die mir da unbewusst ganz früh schon präsentiert wurde.
Wie großartig, wegweisend in vielerlei Hinsicht. Ja. Gab es auch ein Buch, was dich erschreckt hat als Kind?
Ja, du hast es ja traumatisiert genannt in der Liste, die du mir schon vorab geschickt hast. Da wird ja oft so der Struwwelpeter genannt als traumatisierendes Kinderbuch. Der hat mich eher total fasziniert. Also ich fand die Bilder großartig und ich hatte jetzt auch keine Angst, dass mir da nachts jemand die nach dem Daumennuckeln die Daumen abschneidet mit der großen Schere. Also das Buch hat mich überhaupt nicht traumatisiert. Fasziniert und auch so tiefer beunruhigt fast, könnte ich sagen, hat mich ein Buch, da können wir später noch drüber reden, über ein Bildband über die Dresdner Gemäldegalerie, den uns unsere Mutter eine Zeit lang mal abends vorm Einschlafen gezeigt hat, weil wir zusammen nach Dresden fahren wollten und dort wollte sie uns die Gemäldegalerie zeigen. Und dann waren eben Bilder drin wie der heilige Sebastian, der so von Pfeilen durchbohrt, am Marterfall steht. Das hat mich jetzt auch nicht traumatisiert, aber da habe ich, glaube ich, so schon ja, Beunruhigung verspürt. Und es gab natürlich gleichzeitig auch noch die schlummernde Venus von Giorgione, die hat mich nicht traumatisiert, die hat mich natürlich auf andere Art und Weise fasziniert, wie die da so nackt ausgestreckt dalag. Ich habe dann noch einen anderen Vorschlag für ein Buch, was mich eigentlich vor 15 Jahren, kann ich sagen, wirklich traumatisiert hat. Und zwar auch ein Bilderbuch, der Atlas der
Oh,
Gerichtsmedizin.
ja.
Das ist wirklich ein Buch, was einen traumatisieren kann. Und ich hatte überlegt, wir haben in der Universität mit den Illustrationsstudenten das Strafgesetzbuch illustriert.
Wow.
Und bei Mordparagraphen fand ich die Arbeiten der Studenten alle viel zu harmlos. Und dann dachte ich, ich wusste, dass es eine Buchhandlung gab in Berlin, wo es dieses Buch zu kaufen gab. Und ich wollte dieses Buch kaufen. Und ich habe es mir angeguckt und ich habe es nicht übers Herz gebracht, dieses Buch zu kaufen und mir zu Hause ins Regal zu stellen. Und da habe ich dann festgestellt, sind ja nur Fotos, ne? Aber wie mächtig Bilder
Ja.
sind und was man denen dann doch für eine Bedeutung zumisst, ne?
Was ist denn dein aktuelles Lieblingsbuch?
Na, das
Erwachsenenbuch
letzte
auch.
Buch, ja, was Spaß gemacht hat zu lesen, war, das haben wir entdeckt während des ersten Lockdowns, als man abends nichts mehr unternehmen konnte. Und dann hatte ich kurz vorher im Radio eine Rezension gehört über die Neuübersetzung von Tausend und einer Nacht von der Claudia Ott. Und dann habe ich mir das Buch bestellt und dann haben wir abends nach dem Essen uns die Geschichten gegenseitig vorgelesen. Und das ist wirklich ein großartiges Buch. Und in dem Buch sind auch, glaube ich, nur so circa 400 Geschichten drin. Also 400 Nächte. Aber das war wirklich ein sehr amüsantes und ideenreiches und schräges Buch und zeigt eigentlich so diese persische arabische Welt aus einem ganz anderen Blickwinkel, als wir die heute so mit der westlichen Sicht heute erleben.
Super. Und es ist noch, wenn man denkt, das wusstet ihr zwar damals nicht, wie lange diese vermaledeite Pandemie anhält, seid ihr mit 400 Abenden eigentlich auf der sicheren Seite?
Na, wir haben manchmal auch mehrere
Ah, okay.
Geschichten an einem Abend
Ihr
gelesen,
wart
aber
verschwenderisch. Welches Buch hast du denn zuletzt nicht zu Ende gelesen und warum?
Na, da komme ich wieder dazu, dass ich Bücher mir lieber
Ja.
anschaue als lese. Ich habe durch einen Zufall eine Bibel entdeckt, die sogenannte Scheuchzerbibel, eine illustrierte Bibel, so die letzte Publikation, wo man im 17. Jahrhundert noch versucht hat, die Wissenschaft und die Religion zusammenzubringen, zu einem logischen Gebilde. Und die ist wunderbar, aber eine Bibel liest man ja auch nicht zu Ende. Also ich kenne keinen, der die Bibel vorne angefangen hat zu lesen und hinten beendet hat, sondern das ist halt ein Buch, wo man kreuz und quer durchliest. Und das habe ich dann bei dem Buch so gemacht, dass ich mir vor allem die Bilder angeschaut habe, aber hier und da natürlich auch wissen wollte, in welchem Kontext das zu dem Bibeltext steht.
Und sag mal, wo findest du sowas? Also du hast jetzt vorher schon den Atlas der Gerichtsmedizin genannt, nun diese Bibel aus dem, wenn ich mir richtig gemerkt habe, 17. Jahrhundert. Wo findest du solche Schätze?
In dem Fall abonniere ich einen Newsletter eines
Ah,
Online-Antiquariats,
okay.
die öfter mal Auktionen durchführen. Und da habe ich, glaube ich, die ersten Bilder davon gesehen. Und die haben mich so interessiert. Das ist ja alles bloß einen Klick entfernt heutzutage. Und dann kann man sich von jeder Seite zur nächsten Seite hangeln. Und da habe ich dann dieses Buch entdeckt. Die gibt es dann auch in echt anzugucken in der Berliner Kunstbibliothek.
Wow.
Man kann die auch noch kaufen für viel Geld.
Welches Buch wolltest du schon? Oh, ich merke schon, es geht hier ganz viel ums Lesen. Ich sage jetzt mal, welches Buch wolltest du schon immer anschauen, aber hast es bis heute nicht geschafft?
Ja, das Buch könnte man sich auch anschauen. Das wurde sehr oft wunderbar illustriert. Die Komödie von
Ah,
Dante
ja.
oder bekannter eigentlich als die göttliche Komödie Weil alles, was ich so in kurzen Ausschnitten gesehen bzw. gelesen habe, sagt mir, das ist eigentlich ein Buch, was ich
Ja,
unbedingt
das glaube
mal
ich auch.
lesen sollte, weil es so voller Bilder ist und Fantasie. Also das steht auf meiner Liste, muss ich unbedingt noch machen.
Wie lautet die erste Zeile deines Lieblingsgedichtes?
Das kennst du auch. Dunkel war's, der Mond schien helle.
Wie toll! Da kommen wir nachher bestimmt noch drauf zu sprechen. Lautlos brüllte die Natur.
Das ist
So,
schön,
jetzt,
ja.
ja, das ist wunderschön. Jetzt kommt die Frage für dich: Von welcher Illustratorin, welchem Illustrator würdest du dich gerne porträtieren lassen?
Ja, das ist eine interessante Frage. Und dann habe ich mich gefragt, ich wäre dann Auftraggeber und was erwarte ich eigentlich von dem Porträt?
Ja.
So soll es mir schmeicheln oder will ich mich für die Nachwelt verewigen lassen, wie die Präsidentenporträts im Weißen Haus? Oder wünsche ich mir ein Ölbild oder eine schnelle Bleistiftzeichnung auf dem Bierdeckel oder so? Es gibt natürlich auch, was dahinter lauert, ist natürlich die Frage, wenn ich jetzt irgendwie einen ganz berühmten Künstler oder Illustrator nennen würde, dann liefe ich ja Gefahr, mich selbst irgendwie an dessen Glanz anzuhängen. Das ist eine ziemlich hinterhältige Frage, die du mir
Das stimmt.
stellst. Weil dann am Ende, glaube ich, möchte ich am liebsten von einem Kind gezeichnet werden, weil die sind irgendwie die ehrlichsten und direktesten und die sind gute Beobachter und
Oh,
verstehen das
Henning.
Konzept von Schmeichelei etc. einfach nicht. Und das macht doch immer Spaß, sich gegenüberzusetzen mit einem Kind und sich gegenseitig zu zeichnen und darüber Witze zu machen.
Was für eine wunderschöne Antwort. Sollte das jemals stattfinden, dann
Hat
möchte
schon
ich
stattgefunden.
im Ernst.
Ja,
Oh,
klar.
kann man das Bild sehen?
Nein.
Ah, okay. Ist zu persönlich. Ich sehe es ein. Auch da fasse ich es jetzt mal weiter. Vielleicht eher Zeichnerinnen oder Zeichner, die jetzt nicht nur in Anführungszeichen Bilder, Gemälde machen, sondern Bücher. Hättest du gerne eine Lesung nur für dich allein?
Da ist mir jetzt ein echter Autor eingefallen.
Juhu!
Robert Louis Stevenson.
Ah.
Den würde ich, geht ja leider nicht, aber den hätte ich, würde ich gern kennenlernen. Und der war ja ein großer Erzähler und als der da in der Südsee gelebt hat, ich kenne leider das Wort nicht auf Tahitianisch, ich glaube, das war Tahiti, aber die nannten das, die Übersetzung ins Deutsche war der große Erzähler, weil er die Leute, die dort gewohnt haben, immer mit den abenteuerlichsten Geschichten versorgt hat. Und das würde ich gern mal sehen. Ich stelle mir den so vor, mit seinem schicken Anzug und seinem Gehstock und seinem Schnurrbart, wie der dann auch eine Aura entfaltet, die natürlich dann noch wunderbar zusammengeht mit den verrückten Geschichten, die er da entwickelt hat.
Wunderbar. Und dann schenkst du ihm der Pirat und der Apotheker von dir
Genau.
signiert. Was ist denn dein Guilty Pleasure in Bezug auf Bücher?
Ja, ich habe überlegt, Guilty Pleasures habe ich sicher viele. Bezug auf Bücher vielleicht, dass ich manchmal irgendwie zu viel Geld ausgebe, um sowas wie das Original zu haben. Also bei Büchern, auch bei Stevenson habe ich mein Buch gekauft, was noch sein Stiefsohn herausgegeben hat, eine Erstausgabe. Und das ist schon toll, also dass so ein Buch so die Zeit zeigt, in der das entstanden ist und die Materialität. Und das sind dann so Schätze, die kann man sich auch im Internet angucken, aber wenn man das dann richtig in seinem Regal zu stehen hat, ist das schon ein Vergnügen.
Genau, so klingt's. Und zwar ohne Guilty, sondern mit Passion.
Ja, ich hätte mir auch fast mal die Scheuchzer-Bibel gekauft. Ich glaube, die steht immer noch in einem Antiquariat in Mannheim für 12.000 Euro. Die ist ein vierbändiges Werk mit 520 Kupferstichen drin, die wunderbar gedruckt ist und die abenteuerlichsten Bilderfindungen zeigt. Also so zwischen, was ich erzählt habe, so zwischen Naturwissenschaft und Geisteswissenschaft und Religion. Und wirklich eine ganz spannende Quelle ist auch für Illustratoren, um zu schauen, wie man verschiedene Dinge visualisieren kann. Also da gibt es so einen Kupferstich zum Beispiel über das Nordlicht. Das sieht aus wie so ein weißes Gespenst, was über so einen nächtlichen Himmel fliegt. Oder ein Stich über die Lichtbrechung, die dann auch handkoloriert wurden hinterher, um die Spektralfarben gut abzubilden.
Wenn du ein Buch über dich schreiben würdest, wie wäre der Titel?
Da ist mir zuerst von Olaf Schubert eine CD eingefallen. Und er hat der CD den wunderbaren Titel gegeben, Meisterwerke selbst gemacht.
Aber ist das herrlich.
Da bin ich natürlich neidisch über die großartige Erfindung. Aber dann habe ich gedacht, weniger lustig ist natürlich, wäre ein Titel meines Buchs Bilder schreiben und Wörter malen. Das betrifft eigentlich oder trifft eigentlich ganz gut das, was ich gerne mache und was ich auch noch gerne besser machen können wollte.
Du sagst übrigens Wörter, gell, nicht Worte.
Ja, ich sagte, ja, muss ich nochmal nachschauen, was richtig ist.
Beides, das kann ich dir sagen. Aber ja. Offenbar magst du Wörter lieber. Mhm.
Worte ist auch schön. Aber die Pünktchen auf dem Ö gefallen mir auch als Grafiker.
Oh Henning, letzte Frage des Fragebogens. Welcher Mensch sollte deiner Meinung nach unbedingt ein Kinderbuch schreiben und worüber?
Das sollte Flake Lorenz machen. Kennst du Flake Lorenz?
Nee.
Das ist der Keyboarder von Rammstein, der Band Rammstein.
Okay.
Kennst du auch nicht?
Doch, um Gottes Willen. Ich habe ja immerhin zwei Kinder, die meinen Horizont jenseits von Johann Sebastian Bach, Schumann, Schubert etc. erweitert haben.
Und Flake Lorenz, wie komme ich drauf? Weil ja. Er hat eine Sendung im Rundfunk Berlin-Brandenburg. Ich glaube, einmal im Monat spielt er abends 3 Stunden Musik zu bestimmten Themen und die kann man nachhören online. Sehr empfehlenswert. Und Flake hat eine sehr originelle und weise Sicht auf die Welt aus spannenden Blickwinkeln. Und die letzte Episode, die ich gehört habe, ging über Kinder. Und da hat er eigene Kindheit, die Erfahrung mit seinen Kindern, die Erfahrung, Kinder hier in Berlin, Prenzlauer Berg großzuziehen, wunderbar verarbeitet. Und worüber er schreiben sollte, er hat zum Beispiel ein Lied gespielt, wer hat die Keksdose leer gefressen? Also mit solchen banalen Dingen, die ja doch dann ganz, wie kann man sagen, rechtliche Fragen nach sich ziehen, hat er auf herrliche, ironische Art da ausgebreitet.
Jetzt will ich natürlich noch viel mehr von dir wissen. Wie bist du überhaupt zu den Bildern und zur Kunst gekommen?
Ja, das habe ich mich auch gefragt. Und also die Eltern sind beziehungsweise waren ja beide Naturwissenschaftler. Und also ein Gebiet, was mich auch sehr interessiert hat, aber mich hat eben, wie ich anfangs erzählte, auch interessiert, viel selber zu machen. Und die erste Begegnung war wirklich dann dieser Bildband über die Dresdner Gemäldegalerie, was ich dir schon erzählt hatte. Mhm. Meine erste Dresdenreise, ich weiß nicht, wie alt ich da war, 5, 6,
was?
Wurde eben vorbereitet mit der abendlichen Bildlektüre des Gemäldegalerie-Katalogs. Und da kann ich mich erinnern, dass ich das einfach super spannend fand, diese Bilder anzuschauen mit den Stimmungen und faszinierend, wie ich schon erzählt habe. Und meine Mutter hat dann später nochmal davon erzählt, dass sie dann mit ihren 3 Kindern durch die Gemäldegalerie gelaufen ist. Und wir sollen dann immer ganz laut gesagt haben, ah, da hängt der Tintoretto mit 6 Jahren.
Und, cool, alles ist aufgegangen.
Die Leute haben sich ganz verblüfft umgedreht, was denn hier los ist, was das für Kinder sind. Aber
was euch geboten wurde, damit ihr das richtig sagt.
Da hängt der Giorgione. Also das muss irgendwie sehr lustig gewesen sein.
Aber das führt ja mitten rein in unser Thema heute, Schule des Sehens. Wie sah das denn, also so klingt es, wie sah das aus? Habt ihr einfach geschaut und also jetzt abends bei euch in Vorbereitung auf die Reise am Bett mit Blick in diesen Katalog, hat sie euch Fragen gestellt? Habt ihr einfach erzählt, was ihr seht? Wie war das?
Ja, das frage ich mich jetzt auch. Also kann mich erinnern, dass ich die Bilder relativ lange angeguckt habe.
Ja, das ist ja mal.
Dann hat sie wahrscheinlich bei den heiligen Bildern, glaube ich, auch nochmal nachgeschaut, was der Hintergrund der Geschichte war. Dann hat sie uns wahrscheinlich gefragt, was wir alles genau sehen, also was da drauf ist, weil das kennen wir ja alle, je länger man ein Bild anschaut, was wir heute auch noch machen werden, umso mehr entdeckt man. Ich glaube auch nicht, dass es jetzt sonderlich lang ging, aber manche waren auch nur schwarz-weiß abgebildet, erinnere ich mich, wo man sich dann den Rest irgendwie ausmalen musste. Schönes Wort.
Sehr.
Ja, ich werde sie mal morgen fragen. Ich fahr sie morgen besuchen, wie das war.
Weil das ist, ich finde es so faszinierend. Also, denn es klingt so, als hätte sie euch auch die Möglichkeit gelassen, also nicht vorher zu sagen, also nicht so dieses Schule im Sinne von, ich liefere jetzt mal Fakten, sondern ganz von dieser Wirkung auszugehen. Ihr schaut euch was an und jedem fällt was auf und jedem fällt was anderes auf. Und Kindern, da die ja so ohne Erwartung sich meistens was angucken, fällt denen dann halt allermeistens auch das auf, was Erwachsenen eben nicht auffällt.
Kinder sind natürlich da auch sehr, unter Umständen auch ungeduldig. Also ich war da bestimmt auch kein geduldiges Kind, was so ganz lange geguckt hat. Aber ich habe das dann später noch mal gelernt, als ich dann mich so in der 10. Klasse so ernster schon mit eventuellen Berufswünschen beschäftigt habe, habe ich viel gezeichnet. Und dann gab es in meiner Heimatstadt Eberswalde gab es einen Maler, zu dem haben meine Eltern mir einen Kontakt hergestellt. Der hat wunderbare Porträts gezeichnet, aber auf eine ganz moderne Art und Weise. So von zum Beispiel, es war ja so typisch in der DDR, irgendwie die Arbeiter des Kranbaus Eberswalde wurden dann porträtiert, aber er hat die so mit ganz feinen, würden, räumlichen, vielleicht auch so, so Giacometti würde das vielleicht am besten beschreiben, mit so einem Zeichnungsgerüsten hat er die Arbeiter dargestellt. Und er hat wunderbare Aquarelle gemalt, so von der Endmoränenlandschaft rings um Eberswalde. Also das liegt ja nördlich von Berlin und so eine Eiszeitlandschaft mit vielen Seen und Hügeln. Und ein so ganz ruhiger, feiner Mensch. Und ich durfte dann mit meiner Mappe zu ihm gehen, um mich beraten zu lassen, was ich besser machen kann, ob die vielleicht reicht für eine Bewerbung an einer Kunsthochschule. Und das weiß ich noch wie heute, wie ich dann in sein Atelier kam. Und er hatte schon eine Staffelei hingestellt und zwei Stühle, so im Abstand von 2 Metern von der Staffelei. Und dann bat er mich so die erste Zeichnung, das erste Blatt auf die Staffelei zu stellen. Ich glaube, das war ein Porträt von meiner kleinen Schwester. Und dann setzten wir uns beide auf den Stuhl und dann guckte er sich die Zeichnung an und sagte für 5 Minuten nichts. Und da bin ich fast gestorben, weil ich dachte, oh Gott. Und dann habe ich selber auf meine Zeichnung geguckt und je länger ich drauf geguckt habe, habe ich selber immer mehr Fehler gesehen oder was man besser machen könnte. Und sein Kommentar nach 5 Minuten war dann, Henning, ich glaube, die dunkelste Stelle an deiner Zeichnung ist das Eselsohr rechts oben. Und habe ich, glaube ich, verstanden, erstmal, man braucht keine Hilfe, wenn man selber lange guckt und zweitens auch, mit welcher Sensibilität er seine eigene Arbeit behandelt hat. Und am nächsten Tag habe ich mir dann erstmal eine richtige Zeichenmappe gebaut, die dann die Blätter gut transportieren kann. Apropos sehen lernen, weißt du?
Du bist in der DDR groß geworden, haben wir ja jetzt schon gehört, und hast dort auch studiert. Wie sehr hat dich das denn geprägt, also deine Ästhetik?
Ich glaube, das findet man erst nach und nach raus und vielleicht können das andere Leute besser sagen als man selbst. Generell glaube ich, habe ich schnell gelernt, dass künstlerische Berufe ermöglichten eine größere Unabhängigkeit. Also wenn ich die Künstler gesehen habe, die in meiner Umgebung gearbeitet hatten, dann spielte da so eine Parteiversammlung oder sowas in der Kunst meistens weniger eine Rolle. Während in dem Institut zum Beispiel, in dem meine Eltern gearbeitet haben, da spielte natürlich für die Karrierechance Zugehörigkeiten zu Parteien natürlich schon eine Rolle. Und insofern hatte ich irgendwie den Impuls oder das Gefühl, dass das vielleicht eine ganz gute Richtung wäre, so zu arbeiten. Gleichzeitig, glaube ich, spielt ob DDR oder Bundesrepublik in dem Alter dann auch nicht so eine große Rolle, weil man dann so einen Berufswunsch hat und dann natürlich sich auch fragt, bin ich dafür gut genug, schaffe ich das, werde ich an der Kunsthochschule angenommen überhaupt, ist das überhaupt eine Chance, die ich habe. Die Begrenzung kam dann eher später, dass man weniger Publikationsmöglichkeiten hatte oder das vorher zur Genehmigung freigeben lassen musste oder Ausstellungen nicht bekam. Aber gleichzeitig förderte das natürlich auch viel Selbstinitiative. Also wenn man dann was ich dann auch gemacht habe, in der Schule im Keller einfach eine Ausstellung organisiert hat, ohne viele Leute zu fragen, sowas war natürlich dann dadurch immer gleich eine subversive Aktion und alle sind hingekommen, weil das eben nicht so offiziell organisiert war. Da hat man, und das hat dann natürlich schon geprägt, glaube ich, oder mich in der Bedeutung, sowas selber zu machen, auch egal jetzt erstmal vom Inhalt der Arbeiten, aber die Aktion überhaupt jenseits der Strukturen was sagen zu wollen.
Von Kunstbetrieben oder was auch immer, was sagen zu wollen, ja. Ja, hast du das erlebt, dass dann Sachen nicht veröffentlicht wurden? Also hast du sozusagen, was man unter dann tatsächlich Zensur, weil staatlich verordnet, erlebt?
Naja, ich hatte dann das Glück, dass ich nach dem Abitur, ich hatte also an der Oberschule, hatte ich einen Sportlehrer. Der war auch mein Basketballtrainer in der Zeit und Basketball war ja auch eher eine subversive Sportart, weil die amerikanisch geprägt war und die DDR im Leistungssport, im Basketball eh keine Chance hatte, gab es dafür auch kein Geld. Und der hatte dann Verwandte, die hatten eine Druckerei in Berlin, Druckerei Grätz. Und dort durfte ich dann durch diesen Kontakt ein Praktikum machen und bei der Druckerei Grätz wurden also Plakate gedruckt. Da hat dann Volker Pfüller, Manfred Bofinger, Klaus wow. Ensikat etc. Die haben also die bekannten DDR-Illustratoren haben dort also keine Bücher, aber Plakate gedruckt. Und es gab ein Gesetz, dass also künstlerische Druckgrafik in geringen Auflagen, ich glaube bis 100 ging das, durften ohne Druckgenehmigung gedruckt werden. Und dann hat Herr Grätz, der Drucker, der Chef, dann immer gesagt, na ja, und manchmal habe ich vergessen, eben die Maschine anzuhalten. Dann sind dann auch mal 200 Exemplare durchgelaufen und wenn die dann verteilt wurden, konnte sich ja keiner mehr die Mühe machen, die alle wieder einzufangen und nachzuzählen.
Du hast ja dann viel später, übrigens wann eigentlich genau, das Ministerium für Illustration gegründet. Das klingt für mich natürlich super sarkastisch. Aber das gibt's und es ist toll. Was ist das? Warum braucht's das? Seit wann gibt's das?
Nein, inzwischen gibt's es leider nicht mehr.
Was?
Oder
oh nein,
zum Glück.
Henning.
Das Ministerium für Illustration gab's 3 Jahre.
Ja.
Und das fing, glaube ich, vor 5 Jahren an. Da hat mich eine Kollegin gefragt, ob ich nicht Lust habe, in einem Raum in der Berliner Chausseestraße irgendwas zu unternehmen. Und wir haben dann überlegt, ob man da vielleicht Illustrationsausstellungen machen kann. Und weil dieser Raum 200 Meter entfernt war, in einer Richtung vom neuen Gebäude des Bundesnachrichtendienstes und 200 Kilometer entfernt vom Verkehrsministerium, also schon im Viertel der Ministerien, dann haben wir uns gedacht, das können wir jetzt kleiner nicht anbieten und haben uns eben im Ministerium für Illustration genannt. Ich habe auch ein deutsches Adlerbaby als Signet gezeichnet, was so auf dem Rücken liegt und den Bauch rausstreckt und gerne gekrault werden will an der Brust.
Nein.
Und dort, also ich habe dann, als es, ich wollte es eigentlich bloß erst ein halbes Jahr machen als übermütiges Experiment und aus dem halben Jahr sind dann 3 Jahre geworden. Und wir haben dann auch wirklich viele Bewerbungen, habe ich dann geschickt gekriegt von Leuten, die gern bei uns in der Buchhaltung arbeiten wollten oder als Sekretärin. Die haben uns wahrscheinlich im Internet gefunden und gedacht, das ist tatsächlich ein Ministerium, was wir betreiben.
Also das war jetzt kein fortgesponnener Scherz, sondern das waren ernsthafte Bewerbungen.
Ja, das waren ernsthafte Bewerbungen. Und es gab natürlich auch Leute, die mich gefragt haben, dürft ihr euch überhaupt so nennen? Ich weiß bis jetzt nicht, ob man das einfach darf, sich Ministerium nennen, aber
ihr habt's gemacht.
Wir haben es gemacht und es kam auch kein Brief von einem Rechtsanwalt, dass wir das unterlassen sollten. Das Wort Ministerium ist ja eigentlich, wenn man dem etymologisch auf den Grund geht, ist ja ein Minister, ein Diener. Und in dem Sinne dachten wir natürlich, wir dienen der Illustration als Medium. Und es gab also dann in den 3 Jahren 30 Ausstellungen. Also wir haben wirklich fast jeden Monat eine neue Ausstellung gemacht. Das war auch ein sehr ambitioniertes Programm. Und es war einfach eine tolle Zeit. Aber das Problem war dann, dass eben neben Universität, wo ich unterrichte, und eigener Arbeit, war das dann einfach zu viel, das auch noch zu machen. Und man kann solche Arbeit auch schlecht delegieren, weil da viele so ganz persönliche Entscheidungen gefällt werden.
Ja, absolut.
Aber wir hatten ein paar sehr, sehr schöne Ausstellungen. Dann gab es eine über Kriegsteppiche aus Afghanistan. Da war in der Süddeutschen Zeitung ein Artikel und das hat mich fasziniert. Ich habe mir dann selber ein paar gekauft. Also das ist die Tradition dieses Teppichknüpfens aus Afghanistan. Und dann im Zuge der sowjetischen Invasion haben dann die Leute, warum auch immer, ich weiß es nicht, angefangen, neben die Blumen auf die Teppiche auch Landminen und Helikopter und Panzer einzuknüpfen. Und das sind so ganz, so eine Mischung aus Schönheit und Tragik und Absurdität und dem Grotesken sind es so Ikonen auch der Gegenwart geworden. Und,
und Zeugnisse.
Zeugnisse, ja. Es ist auch interessant, also wenn wir über das Sehen sprechen, die liegen ja bei mir in der Wohnung hier auf dem Fußboden und es gab ganz viele Leute, die durchaus sensibel sind, was das Sehen angeht, aber die die Motive erst auf den fünften Blick erkannt haben, weil man eben mit so einem Vorurteil über einen Teppich läuft, naja, da sind so ein paar Ornamente drauf, pflanzliche oder was auch immer, Blüten, und dann aber erst beim genaueren Hinschauen sieht, was da eigentlich abgebildet ist.
Und das ist hochinteressant, weil die Frage ja auch ist, muss es an der Wand hängen, dass wir ihm wirklich Aufmerksamkeit schenken? Mhm. Muss es meinetwegen in einem Rahmen sein? Muss es in einem Museum hängen, dass es zur Kunst
scheinbar
wirklich,
ja.
Ja, scheinbar ja.
Mhm.
Du hast jetzt mehrfach vom Sehen ja schon gesprochen und man muss dir nur zuhören und ich weiß jetzt schon, dass ich in Zukunft anders schauen werde, ganz bestimmt. Du hast mal von der Syntax beziehungsweise der Grammatik von Bildern gesprochen, weil wir in unserem Vorgespräch hatte ich dich ja gefragt, wie ist das eigentlich? Muss man das oder sollte man das Bilderlesen so lernen, wie jedes Kind in der Schule Wörter lesen lernt, damit es irgendwann Texte lesen kann. Und du hattest von der Syntax beziehungsweise der Grammatik der Bilder gesprochen, woraus ich ableitete, ja, also das kann gehen. Was hast du da, dass man so lernt? Was hast du damit gemeint?
Also meine Erfahrung mit meinem Beruf ist die, dass das Wort Illustration ist ja, hat ja für in der bildenden Kunst auf jeden Fall einen negativen Klang. Illustration ist ja in der bildenden Kunst eher ein Schimpfwort.
Ja.
Das heißt also in deren Sinne, dass man Dinge oberflächlich einfach bloß so abbildet, wie man sie sowieso schon sieht, sozusagen, ohne Sinn und Verstand. Und damit konnte ich mich nie abfinden, weil ich denke, dass was ich mache oder was der Illustrator und die Illustratorin macht, ist eben, wir sind so, arbeiten an der Grenze zwischen Wort und Bild, und die wörtliche Übersetzung von Illustration heißt ja eigentlich auch Erleuchtung, also, oder Aufklärung kann man das auch nennen.
Ja.
Und wir wollen eben mit den Bildern erleuchten, also in dem Sinne, dass wir irgendwie eine Sache besser erklären oder gut darstellen, lesbar machen, einen Witz erzählen vielleicht, ein Lachen auf ein Gesicht zaubern oder auch Trauriges, den kann man auch erleuchten, aber eben, dass man kommuniziert, dass man Dinge lesbar macht. Und dann, als ich, je länger ich dann über Dinge nachgedacht habe, wie man etwas lesbar zeichnen kann, bin ich dann eben auf diese Analogien in der Sprache gestoßen, wie Syntax und Grammatik. Also das sind ja bestimmte Regeln, die wir in der Sprache, der wir in der Sprache folgen, dass also Wörter haben wie Klassifizierungen haben wie Substantive, Verben, Adjektive, also Wörter, die verschiedene Aufgaben übernehmen, um Dinge zu formulieren. Die haben wir eben, glaube ich, auch in der Bildsprache. Und es gibt, glaube ich, so wie es das schöne Wort Wortschatz gibt, gibt es, glaube ich, auch so etwas wie einen Bildschatz, also eine innere Bilderbibliothek, die wir haben oder eben auch nicht haben. Und es gibt, glaube ich, auch visuelle Analphabeten in unserer Welt. Und es gibt auch visuelle Legastheniker. Also ich habe ganz kluge Leute kennengelernt, die mit Bildern überhaupt nichts anfangen konnten, weil die nur in einer Wortwelt leben, was ja auch okay ist oder auch faszinierend ist, also jemand zu treffen, der mit Bildern, der Bilder gar nicht braucht. Aber wenn ich dann vergleiche, wie wir in der Schule Deutsch lernen, was natürlich toll ist, also wir lernen dann Rechtschreibung und Grammatik und müssen Diktate schreiben und Aufsätze. Und ich weiß nicht, wie viele Stunden Deutschkinder in der Woche haben, mindestens 6, wenn nicht noch mehr, denke ich mal. Wahrscheinlich verschieden, je nach Grad der Klasse. Aber Kunstunterricht war bei uns jedenfalls immer nur eine Stunde, wenn überhaupt. Und was alle lernen. Und das ist doch irgendwie ein interessantes oder ein fragwürdiges Missverhältnis. Und inzwischen ist sogar, sag mal, was noch das Bindeglied ist, ja, zwischen Illustration und deutscher Sprache, ist ja das Schreiben und das Schreiben lernen. Und inzwischen setzen sich ja sogar Ministerien dafür ein, dass Kinder nicht mal mehr schreiben lernen müssen oder beziehungsweise nur noch Druckbuchstaben schreiben müssen, weil man sagt, die tippen hier nur noch Kurznachrichten in ihre Mobiltelefone. Also man muss die jetzt nicht mehr mit Schönschreiben ärgern. Und das finde ich schon ein Armutszeugnis, weil eben Zeichnen, Schreiben nach wie vor natürlich eine Kulturtechnik ist, die auch ganz viel mit dem Denken zu tun hat. Also wer, glaube ich, nicht in der Lage ist, auch direkt vom Gehirn über die Hand auch was aufs Papier zu schreiben, auch mit der Langsamkeit. Ich glaube, dass das auch Auswirkungen hat aufs Denken. Und nochmal zur Syntax, was ich auch spannend finde, also so wie, oder ich suche danach, ist natürlich so meine ganz private Theorie. Aber eben, wenn wir so versuchen, was die Syntax in Bildern sein könnte, dann fällt mir eben ein, also dass wir so bestimmte Grundelemente haben, wie den Vordergrund, den Mittelgrund und den Hintergrund. Und wir haben Figuren und Dinge, die da positioniert werden, Figuren, die handeln, die können gar nicht handeln. Selbst wenn sie nichts machen, machen sie nichts. Und die werden dann nochmal mit Attributen versehen, die alle Bedeutungsträger sind. Und dann gibt es natürlich die Farben, die also natürlich auf einer emotionalen Ebene funktionieren, aber eben auch auf einer rationalen, dass Farben Bedeutung haben. Und dann werden dann auf dem Bild auch Stimmungen erzeugt, also Wetterstimmungen, die, glaube ich, so verschieden wie alle sind, bei uns doch ähnliche Gefühle auslösen, ob ich jetzt eine Winterlandschaft sehe oder eine Sommerlandschaft oder ob es regnet oder schneit. Oder die Lichtstimmungen spielen natürlich auch eine Rolle, das sind auch einfach deutliche Codes, ne? Ob das ein Abendlicht ist, Nacht, ein Morgenlicht. Und damit kann ich arbeiten, ne? Die kann ich so verschieden zusammenbauen und dann ist die Bedeutung, die ich da herstelle, doch auch für andere Leute wieder lesbar, um den Kreis jetzt wieder zu lesbaren Bildern zu schließen.
Und man kann darüber sich eben austauschen, weil meine Erfahrung ist auch, dass es ganz oft tatsächlich schon an den Wörtern oder Worten gescheitert ist. Also, dass man überhaupt kein Vokabular hatte, um über Bilder zu sprechen. Und wir haben uns ja jetzt vorgenommen, dass wir einen Versuch starten. Du hast ein Bild ausgewählt und wir werden uns das gemeinsam anschauen. Was hast du ausgesucht, Henning?
Ja, ich habe ausgesucht ein Bild. Auf den Maler bin ich das erste Mal bewusst gestoßen auf einer Italienreise 1990 oder 91, also als wir dann plötzlich nach Italien fahren durften. Und ich habe mir mein erstes Westauto gekauft von einem Job, von meinem ersten Westjob, einen alten klapprigen Passat-Kombi. Und mit dem sind wir dann in die Toskana gefahren. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, wo ich den das erste Mal gesehen habe, aber das handelt sich um Fra Angelico, ein Maler der Spätgotik oder Frührenaissance, wie man das jetzt auch definieren will. Und das Bild, was ich ausgesucht habe, habe ich vor einem Jahr wieder gesehen in der alten Pinakothek in München. Und das ist die Grablegung oder ein als Thema die Darstellung der Grablegung oder kurz vor der Grablegung die Beweinung des Körpers von Jesus nach der Abnahme vom Kreuz, bevor er in sein Grab gelegt wird. Das Bild ist klein, das ist gerade mal ein paar 40 Zentimeter mal 36 Zentimeter in Öl gemalt auf Pappelholz. Ich war in der Pinakothek verblüfft, wie direkt man an das Bild herantreten kann. Das hängt so an zwei Drahtseilen an der Wand, weit und breit, kein Mensch zu sehen. Kann also eine ganz private Beziehung aufbauen zu dem Bild, während man da steht und sich das anguckt. Und ja, das dachte ich dann, dieses Erlebnis würde ich jetzt hier gern noch mit dir teilen.
Sehr gern, sehr gern. Ich wollte jetzt noch unseren ZuhörerInnen sagen, dass wir dieses Bild abbilden werden auf der Website. Also wer will, kann zumindest eine Ahnung dann davon kriegen, wie es aussieht und vielleicht ja auch das Original in der alten Pinakothek mal anschauen. Also ich fange jetzt, ich fange so, wie ich eigentlich immer beim Bilderschauen anfange, nämlich mit der Wirkung. Also was macht das Bild mit mir? Und du hast ja jetzt gesagt, das ist eine, also ich muss es anders sagen. Was macht das Bild? Bei Texten geht mir das übrigens überhaupt nicht anders. Und wo sind vielleicht Brüche oder was mich wundert? Weil das ist was, wo man dann, finde ich, immer gut reingehen kann. Und da du hast jetzt gesagt, es ist die Grablegung Christi oder die Beweinung Christi. Und da ist das Erste, was auffällt, dass dieser Jesus in der Senkrechten ist. Also der liegt nicht, sondern der steht sozusagen. Eigentlich sieht es aus, als würde er noch am Kreuz hängen. Die Arme sind rechts und links weggestreckt, so ein bisschen zumindest. Links sehen wir Maria, rechts sehen wir Johannes, die jeweils diese Hand halten und sich darüber beugen. Und hinten hält weiß ich jetzt nicht wer, hält Jesus in den Armen oder aufrecht. Und das Ganze ist, als würde man auf eine Bühne schauen. Das hat auch damit zu tun, dass dieses Grab ist ein Kasten. Es sieht tatsächlich aus wie eine Bühne. Drumherum gehen sind Felsen, die eigentlich aussehen, die haben so eine Stofflichkeit, sieht auch aus wie ein Gewand fast oder jedenfalls wie ein Tuch, gar nicht nach Stein. Und die Farbigkeit ist, also blau-rot ist ja, spielt ja in der, soweit ich mich erinnere, in der kirchlichen Malerei hat es eine ganz klare Bedeutung, da kannst du sicher nachher noch was zu sagen. Die ist aber vor allen Dingen schön. Also das ist ein lichter, heller Himmel. Es ist, Wolken hängen da rein. Das hat eine ganz große Tiefenwirkung, dieses Bild. Das zieht uns in was rein. Natürlich übrigens auch in diesen dann doch tiefschwarzen Grabraum. Das wird so ein bisschen auch durch die Bäume im Hintergrund fortgesetzt. Aber dafür, was erzählt wird, ist es von einer eminenten Friedlichkeit. Dieses hat zumindest auf mich so gewirkt. Und eben auch so, und von einer ganz großen Ästhetik in dem Sinne, dass es wirklich schön ist, weil geordnet, weil klar. Also wenn ich das jetzt über das Buch Bild was schreiben würde, würde ich, glaube ich, damit anfangen, dass ich das so verblüffend finde. Es ist eigentlich ein entsetzlicher Moment und der kommt, wird so dargestellt. Und dann ist was, man darf ja auch, hoffe ich, ein bisschen albern sein, was ich wirklich lustig finde, dieser Mensch, Gott, Vater, Elias, ich weiß es nicht, der hinter Jesus steht, dem toten Jesus, hat schwarze Socken an. Da kann ich überhaupt nicht mehr weggucken, weil ich so denke, wieso ist der nicht barfuß oder hat wenigstens Schuhe an? Es sieht aus, als hätte er schwarze Socken an. Jetzt bist du dran, Henning.
Ja, das hast du schon mal schön beschrieben. was mir bei Fra Angelico gefällt, ist, dass da ganz viel Formerfindung und nicht Abbild dabei ist. Also der Felsen zum Beispiel, so wie der dort gemalt ist, so einen Felsen habe ich nie gesehen. Also das ist ein Felsen, der eigentlich nur im Kopf eines Malers so entstehen kann. Auch die Stränge dieser Architektur, die für mich aussah wie, weiß nicht, wie ein Wehrmachtsbunker oder ähnliches.
Ja, also stimmt,
eine Form, die viel, viel später erst in mein Bewusstsein sich gegraben hat von Dingen, die man so Überbleibsel vom Zweiten Weltkrieg gesehen hat. Ich glaube, das Besondere ist bei Fra Angelico für mich, dass eigentlich fast nichts passiert. Also das sind so, ich glaube, die Magie und gerade das Magische, wie ich darüber noch gelesen habe, hat ja spätere Künstler sehr beeinflusst, also in der Renaissance schon, aber auch im deutschen Symbolismus, so Böcklin zum Beispiel, wäre ohne so eine Bilder, glaube ich, gar nicht denkbar. Also den früheren Malern irgendwie vorgeworfen, oft die konnten, in Anführungsstrichen, die konnten das noch nicht. Und aber für mich ist das eher ein Ausdruck einer ganz anderen Geisteshaltung, also dass die Welt und der Tod hier in dem Fall einfach nach wie vor unerklärlich sind. Und diese Unerklärlichkeit, die sehe ich eben in dieser unglaublichen Stille, die da gemalt ist, der Bewegungslosigkeit, der Wucht dieser Komposition, die natürlich auch durch die Symmetrie hergestellt wird, die Zeichenhaftigkeit des Bildes, dass es also jetzt nicht nur darum geht, einen tatsächlichen Körper abzubilden, sondern eben den Jesus nach wie vor gekreuzigt darzustellen, einen Toten stehend, das hast du auch schon gesagt, ist natürlich auch eine großartige Erfindung, die er gemacht hat und dann gleichzeitig dann plötzlich diese Zuwendung zum Leben, in dem dieses Blumenmeer davor fast biologisch richtig gemalt wird. Ne? Das ist ein spannender Kontrast. Oder auch dann Wenn man da Meisterschaft vermisst, kann ich bloß verweisen darauf, wie dieses Leichentuch gemalt ist, auf dem die stehen, mit welcher Materialität. Also für mich heißt es, dass es ihm darum nicht ging oder dass die anders schon hätten malen können, aber eben diese so eine große Frage des Übergangs vom Leben zum Tod, diese Schwärze in diesem Loch, die dahinter guckt, das Nichts auch, das wird dadurch so extrem aufgeladen.
Mhm. Darf ich ganz kurz was zu diesem Leichentuch sagen?
Ja.
Weil das ist nämlich so irre, das fließt, also das ist ein Leichenlendentuch, das fließt sozusagen an Jesus herunter, bedeckt seine Füße und, also was nicht, glaube ich, nicht möglich ist, aber eine unglaubliche Aussage ist, es führt zum Betrachter bis an den Bildrand und es führt direkt ins Grab. Also etwas plump könnte man sagen, wie wenn da ein weißer Teppich ausgerollt wird, denn dahin führt es und zwar immer. So, und das finde ich so, wir haben jetzt immer wieder über Bildideen gesprochen. Ich habe mich dann ganz oft gefragt, was ist denn eine Bildidee? Und ich glaube, man kann das abstrakt nicht beantworten, aber das ist eine, und zwar eine fulminante.
Das Licht, über das ich sprach, spielt natürlich eine ganz große Rolle. Das ist ein Morgenlicht, was so fahl scheint. Und das Interessante ist, dass eigentlich das Licht von hinten kommt. Einerseits geht hinten die Sonne auf, gleichzeitig fällt das Licht auch von der Seite. Und so ein diffuses Licht, ne, was auch die Figuren dann vorne, auch durch die Heiligenscheine der Figuren, das wiederum so flach macht. Also die Figuren sind eigentlich räumlich da, gleichzeitig auch wieder noch sehr in der Fläche, also im Ikonenhaften. Und alles, was flach ist, ist natürlich mehr eine geistige Idee als ein Abbild, in dem ich, sagen wir mal, mit Zentralperspektive versuche, eine Illusion zu erzeugen, einen dreidimensionalen Raum darzustellen. Das ist bei ihm ist das so ein ganz interessantes Hybrid aus beiden.
Wer ist der Mann im Hintergrund?
Ich habe es vorhin noch nachgelesen, aber wieder vergessen. Das ist ein Heiliger, der dabei eine Rolle gespielt hat.
Und hast du eine Idee, du jetzt, heute, von den schwarzen Socken? Denn man kann sie nicht übersehen.
Das ist schön, ja. Siehst du, die habe ich übersehen.
Und, im Ernst? Interessant.
Also nicht, ich dachte, das ist vielleicht ein ganz spezieller schwarzer Schuh. Aber
ja, das kann natürlich sein.
Es kann natürlich sein, dass der Schuh irgendwo steht und er hat sich den ausgezogen, bevor er auf dieses Tuch tritt, ne? Also du hast schon recht, das ist interessant, die anderen beiden sind ja barfuß.
Ja, eben, ja.
Und ausgerechnet er hat diese Socken an. Siehst du, jedes Bild hat ein Rätsel.
Ja, und das ist
oder großartig. Sogar ein bisschen Humor, wie du das nennst. Ich habe natürlich im Vorfeld nochmal mich vorbereitet und herausgefunden, dass Fra Angelico als Buchillustrator angefangen hat. Ich hatte noch einen zweiten Künstler noch in petto, den Jean Fouquet, dessen Madonna in der Berliner Gemäldegalerie hängt, so mit ganz interessantem Farbkonzept. Und was lese ich da? Der war auch ein Buchilluminator. Und dann dachte ich mir, das kann ja kein Zufall sein, dass ich mir ausgerechnet Künstler aussuche, die als Buchillustratoren angefangen haben zu arbeiten. Und ich kann mir das nur vermuten oder meine Erklärung dieses Phänomens wäre eben, dass die in den kleinen Formaten bei der Buchillustration vielleicht durch die Technik, durch das Format gezwungen waren, deutliche, klare Kompositionen zu bauen und die dann später auch weiter auf die Wände übertragen haben oder in die Tafelmalerei.
Du hast ja jetzt immer wieder mit Fachbegriffen, also Renaissance, was weiß ich, die Lichtführung, die Perspektive. Du hast von der Zentralperspektive gesprochen. Jetzt, das sind natürlich Begriffe, mit denen du und natürlich auch deine Studierenden umgehen. Wie wichtig ist es, dass man das kann? Also Kinder kennen das alles nicht. Ich würde auch behaupten, viele Erwachsene nicht. Haben die dann weniger davon? Also muss man es lernen?
Ich glaube, wenn man das mal versucht hat, wenigstens zu verstehen, indem man es selber macht oder durch das Selbermachen, kann man Dinge besser verstehen. Ich glaube, das ist in jedem Fach so. Und ich glaube auch nicht, dass man das dann immer machen muss, aber eine Art der Aneignung ist natürlich gerade die, dass man versucht, ein Bild zu kopieren. Also das müssen ja Kinder noch nicht machen, aber mal was abzuzeichnen. Das habe ich als Kind gemacht. Ich glaube, das machen andere Kinder auch. Und das ist natürlich eine erste Methode, das auch richtig sich anzuschauen und zu verarbeiten. Und das kann ich nur empfehlen. Als Lehrer empfehle ich das durchaus. Und kann aber keine Studentin sagen, du musst das jetzt machen. Ich mache dann Angebote und kann nur darüber berichten, wie ich das gemacht habe oder was andere übers Lernen geschrieben haben, wovon sie viel gelernt haben. Und dann glaube ich, die Aneignungsprozesse, die muss dann jeder von alleine machen, weil es gibt natürlich diverse Vorbilder und die sollten sich dann aussuchen, was sie selber interessiert oder was ihnen selber weiterhilft.
Wenn du lehrst, geht es ja auch immer wieder um ein Bewerten. Also was ist gut und warum? Was ist nicht so gelungen und warum? Wir hatten im Vorfeld darüber gesprochen, dass ganz oft auch in der Kunstrezeption es dabei stehen bleibt, dass man sagt, gefällt mir nicht. Glaubst du, dass sich das Urteil auch ändern kann, wenn man mal sich auf so eine Schule des Sehens Aneignung durchs Tun eingelassen hat?
Na, auf jeden Fall sollte man sich darum bemühen. Und das ist immer Thema mit Studenten in der Illustrationsklasse. Wenn wir uns da bloß davor stellen würden vor die Arbeiten und sagen, das gefällt mir, dann wäre die Diskussion relativ schnell vorbei. Da geht es schon darum, also so eine Sprachfähigkeit sich zu erarbeiten. Die gibt es ja, glaube ich, in der Literaturkritik auch nicht, ne? Also da wird auch jeder Kritiker oder jeder Literaturwissenschaftler entwickelt da auch eigenes Vokabular, obwohl das vielleicht auch viel schon gibt, dessen man sich bedienen kann. Aber wir versuchen dann schon zu analysieren bei den Bildern, was sagt mir das Bild, was kann ich lesen, wie muss ich zeichnen, damit ein anderer das versteht, eine andere, dass man das Publikum mitdenkt. Also da sehe ich dann auch viele Parallelen, denke ich gerne dran, so ans Theater. Also ich habe auch oft mit Theaterleuten Semester zusammen gemacht, weil wir sind natürlich dann auch sowas wie Schauspieler auf einer Bühne, die was darstellen, gestisch, auch was sagen. Und wenn das Publikum, was im Saal sitzt, nicht versteht, was ich denen gerade sagen wollte, dann habe ich das wohl falsch kommuniziert oder ich habe dann rhetorisch falsch gearbeitet. Und da gibt es eben immer dieses Verhältnis zwischen dem, was möchte ich sagen. Kann ich das formulieren? Kann ich das sagen? Und wie kommt es bei jemand an, der das, für den es eigentlich gemacht ist, ne? Als Aussage? Und da versuchen wir dann je nach Technik, Komposition, Ausformulierung, Bilderfindung, Studium alter Bilder, Vorlagen, aus dem Material dann besser zu werden und ja, dieser Prozess hört ja nie auf. Also mir geht es heute auch immer noch so, dass ich versuche, da was Neues auszuprobieren, zu erfinden. Also genau wie wir Sprache ja immer weiterentwickeln oder die nächste Generation die Sprache immer weiterentwickelt, so ist es bei Bildern auch.
Und du hast vorher diesen wunderschönen Begriff des Bilderschatzes erwähnt. Und natürlich, je größer der ist, desto mehr kannst du mitsehen sozusagen, desto mehr kannst du andocken oder auch eben ganz im Gegenteil widersprechen beim Schauen. Und deshalb ist es bestimmt eine große, große Möglichkeit. Und ich denke sehr an das, was du vorher sagtest mit dem Kunstunterricht, dass der halt völlig rudimentär und bei uns hat man Teekannen getöpfert. Also das hatte mit Kunst nichts zu tun, geschweige denn der Möglichkeit, sich diesen Schatz anzueignen, indem man guckt oder indem man was gezeigt kriegt übrigens auch. Viele haben ja nicht so wie, also ich glaube, die wenigsten haben da so einen Zugang dazu, wie du es beschrieben hast.
Das ist ja auch deshalb ein Missverhältnis, weil die Kommunikation über Bilder ja heute so wichtig geworden ist. Ja, also gerade in der Politik, wie Bilder Entscheidungen zur Folge haben, die wir alle treffen, ohne dass wir wissen, wie wir da angesprochen oder ja auch manipuliert wurden. Ne? Deswegen wäre eigentlich ein kritischer Umgang auch wichtig und den kann man sich natürlich dann auch aneignen, indem man das selber macht. Kann ja auch fotografiert werden, also es muss jetzt nicht unbedingt gezeichnet werden, aber dass man einfach da eine sich damit beschäftigt, auch in der Schule, und zwar jeder, nicht nur der, der gerne töpfert oder, oder zeichnet. Ne? Ja. Und, aber es also ist auch interessant, wegen der Weiterentwicklung, ich glaube, das gibt der Weiterentwicklung unserer Bildwelt, dass ich glaube, wir sehen im Alltag auf der Straße dann auch nur Material für neue Bilder, wenn wir vorher schon mal in Bildern gedacht haben. Weil wir natürlich in Bildern lernen, Dinge einzuordnen, zu beurteilen. Und dann sehen wir das plötzlich genauso im echten Leben wieder. Und so kann ich eben auch sehen, dass bestimmte Attribute, mit denen Figuren ausgestattet werden, die haben sich natürlich durch den technologischen Fortschritt geändert. Und dann muss man eben gucken, welche Bedeutung hat das Auto, was die Straße lang fährt, und die Aktentasche und das Mobiltelefon, ne? Und der Staubsauger. Also Dinge, die natürlich Frau Angelico noch nicht malen konnte, weil es sie noch nicht gab, aber die natürlich ähnlich mit Bedeutung aufgeladen sind wie die Bildelemente. Die Bildelemente, die man in der Frührenaissance benutzt hat.
Ich möchte jetzt noch ganz kurz einen Bogen schlagen zu deinem Lieblingsbuch der Kindheit, weil du so sagst, wie Bilder prägen, wie sie auch sich in den Aussagen verändern, wie daraus tatsächlich politische Entscheidungen entstehen. Also du hast ja diesen kleinen Indianerjungen genannt. Wäre ein, glaubst du, dass heute ein Bilderbuch mit einem solchen Helden heute noch möglich wäre?
Ich las neulich, dass eine Kita Kindern verboten hat, Indianer zu spielen, weil man das in der Nähe so von Blackfacing und sich lustig machen über angebliche primitive Kulturen anderer Völker etc. Auffassen könnte. Ich finde, dass das einfach, dass es zu weit geht. Also einerseits ist es gut, dass man das kritisch betrachtet. Andererseits weiß ich damals, dass ich von diesen von der Idee fasziniert war, dass der Indianerjunge also so frei lebt in einem Tipi und dass er reiten konnte und dass er eine enge Verbindung mit der Natur hatte. Das war natürlich zugegebenermaßen ein relativ romantisches Bild. Für mich ist es schon auch eine Aneignungstechnik, dass man Kindern davon erzählen kann, dass also diese verschiedenen Ethnien der Ureinwohner dort gelebt haben, wie die gelebt haben, und dass dann natürlich durch die Entdeckung aus unserer Sicht Amerikas natürlich auch eine große Zerstörung einherging. Das ist ja nach wie vor ein Thema und das ist natürlich auch als Metapher erzählt und aus heutiger Sicht, dass man also aufpassen muss und sich um Gerechtigkeit kümmern sollte und Minderheiten nicht benachteiligt, sondern beachtet und denen den Freiraum, den sie brauchen, gibt, etc. Insofern würde ich mir schon wünschen, dass solche Geschichten noch erzählt werden können.
Und zumal ja auch jetzt in dem Bilderbuch Zweifuß, was übrigens auch einfach ein herrlicher Titel ist, finde ich, also jetzt vom Wort her gedacht, da geht's ja um eine überaus kluge Antwort für ein Kind, das etwas nicht hat, was es sich wünscht und sich sozusagen selber gestalten kann. Also das ist ja eine universelle und zeitlose und sehr, sehr fantasievolle Antwort eines weisen Mannes in dem Fall.
Also wenn man das so versteht, dass man eben auch alternative Lebensmodelle sich dadurch aneignen kann, dann ist es doch wunderbar.
Ja, absolut. Dein jüngstes Buch Rückwärtsland. Wir haben das in der vorletzten Folge, haben Arne Rautenberg, der Lyriker, und ich davon geschwärmt. Ich weiß nicht, vielleicht hast du es gehört. Jetzt bist du hier. Womit hat's angefangen? Wie bist du auf dieses herrliche Buch gekommen?
Durch die Bilderbogen eigentlich international zieht sich auch die Idee der verkehrten Welt durch, dass also Zeichner die Welt auf den Kopf stellen in ihrer Logik, Widersprüchlichkeit, also auch das Gedicht Dunkel war es, der Mondchen heller, kommt, glaube ich, aus einer ähnlichen Tradition, dass man auf dem Papier die Verhältnisse umdreht, ins Gegenteil verkehrt, und dass das natürlich ein Spaß ist für den Schreiber und Zeichner. Ich habe dann überlegt, dass ich also in dieser Tradition, dass eben der Hase auf den Jäger schießt, etc., gibt es ja viele Bilder, ich das nicht erzählen wollte. Und dann dachte ich, ich drehe mal die Welt auf den Kopf, indem ich die Zeit rückwärts erzähle, und wusste natürlich auch, dass ich da nicht der Erste bin. Da gibt es viele Bücher darüber oder Filme auch über diese Idee, aber ich fand es dann, je länger ich drüber nachgedacht habe, lustig und absurd, weil natürlich die Zeit läuft immer von gestern nach morgen, da können wir nichts dagegen tun. Und aber als Zeichner eben kann man das doch machen, und das hat mich fasziniert.
Hattest du Kinder im Blick?
Ja, erstmal mich und meine Schwestern, weil wir abends im Dunkeln, bevor wir schlafen sollten, wie man sich so die Zeit vertreibt. Ich glaube, es haben alle Kinder gemacht, dass man dann die Worte auch rückwärts sich sagt und die andere muss dann raten, was man gerade gesagt hat. Also das ist ja, glaube ich, schon ein Kinderspiel, was man gerne macht. Das ist natürlich auch eine Kodierung, ist auch ein Hinterfragen eigentlich der Sprache, dass man dadurch erlebt, wie faszinierend eigentlich diese Aneinanderreihung von Lauten ist, die wir formulieren, und dadurch plötzlich verstehen, was der andere meint. Insofern ist das ein Kinderbuch. Aber ich glaube, bei meinen Büchern war es oft so, dass das weder noch oder alles gleichzeitig war. Also ich hoffe auch, dass Erwachsene daran auch Spaß haben.
Ganz bestimmt. Ich kenne jetzt schon mal ganz mit Brief und Siegel zwei. Henning, wie lange sitzt du an einem solchen Buch?
Na, das gibt immer die Kurzzeitprojekte, wenn man eine Illustration in 2 Tagen fertig haben muss für meine Zeitung oder Zeitschrift. Und da nebenher habe ich immer so Ideen, die müssen dann immer warten, brauchen auch länger, um zu wachsen. Und ich glaube, bei dem Buch war zwischen der Idee und dem fertigen Buch lang bestimmt so 12 Jahre. Und man fängt dann an, man lässt es wieder liegen, weil man was anderes macht. Und dann irgendwann muss man es dann einfach mal fertig machen, sonst macht man es nie. Und meistens dann, wenn man eine Verlegerin einfragt, ob man nicht wieder ein Buch anbieten könnte. Und dann grast man so ab, was man so als offene Projekte noch zu liegen hat. Und dann verspricht man das und unterschreibt einen Vertrag. Und dann zum Glück, dann wird es zwar manchmal auch eng mit der Zeit, aber dann muss man es endlich machen.
Ich durfte dich fragen, ein Buch anzugucken mit mir zusammen. Hey, 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 Taxi heißt es. Geschrieben hat es Sascha Stanicic. Und Katja Spitzer hat's illustriert.
Ich habe mich gefreut, weil ich Katja Spitzer kenne und ihre Zeichnung mag. Als ich das entdeckt habe, dass es auch so prominent besprochen wurde. Von Sascha Stanicic habe ich noch nichts gelesen. Wie du weißt, ich bin ja kein Vielleser. Mhm. Ich fand die Idee schön, dass die Taxifahrt so eine Art Tor wird, die einen so torpediert in ganz andere Welten, die so voller Fantasie, Übermut und auch Lust am Absurden sind, auch völlig spontan in ihren Einfällen. Die haben immer so diese Rahmenhandlung, der Vater fährt weg und kommt dann irgendwann wieder. Die Katja Spitzer hat als Zeichnerin versucht, in der gleichen Art zu denken, aber mit Bildern, hat teilweise die Ideen vom Sascha Stanicic aufgegriffen, aber auch teilweise die Denkart und hat dann darauf weiter fantasiert und parallel dazu oft auch eigene Geschichten gezeichnet. Und mir gefällt natürlich mir gefallen diese skurrilen Figuren, die sie zeichnet, die Flachheit in der Farbe, die Farbauszüge, die reduzierte Farbpalette. Ich glaube, das passt ganz gut zusammen.
Wenn du jetzt sagst, reduzierte Farbpalette, also ich finde die so leuchtend. Also das muss sich aber nicht ausschließen, ne? Einander. Also das eine ist wie viel Farben werden verwendet und das andere in welcher Intensität.
Also reduziert in dem Sinn, dass immer eine Farbe weggelassen wird bei ihr. Es gibt ja so die vier Farbkanäle im normalen Offsetdruck. Cyan, Magenta, Gelb und Kontur, also Schwarz. Mhm. Und ich glaube, ich habe das so verstanden, dass sie einen Kanal weggelassen hat. Einer manchmal den Rotkanal, manchmal den Cyan-Kanal. Und dadurch sind die Farben reduziert, die eingesetzt sind. Aber natürlich, und die in höchster Intensität.
Und auch so ein Wechsel des Tempos der Bilder sozusagen. Also ganz viel Bewegung, Stille, doppelseitig, kleinteilig, wild und dann auch wieder gefasst. Also ich werde es nachher noch besprechen. Was würdest du, und jetzt auch nicht nur Eltern, sondern allen sagen, wie man Kinder und bei der Gelegenheit vielleicht ja auch sich selbst zum Sehen verführen kann oder bringen kann?
Ich denke, das muss Spaß machen, zu sehen. Und die Bücher sind die Übersetzung der Welt ins Papier, wo man also sehen kann, wie jemand die Welt sieht. Also eigentlich egal, ob Schriftsteller oder bildender, visueller Künstler. Und davon ausgehend würde ich das mir wünschen, dass das auch als Anregung gesehen werden kann, wie man die Welt bewertet, wie man die interpretiert, was man schön findet, wertvoll, lustig, worüber man sich ärgern kann. Es gibt ja, wie wir leider auch wissen, ja auch ganz gewalttätige Reaktionen auf Zeichnungen. Also da sieht man so, welche Macht die Zeichnung hat. Und die zu verstehen oder zu entdecken und auch Spaß dran zu finden, als Leser oder Macher, das ist so, damit das kann man lernen eben oder Spaß dran finden, je öfter man das macht.
Und man muss nur dir zuhören, dann will man sofort loslegen. Henning, ich danke dir so, so sehr. Es war eine Augenweide für die Ohren oder so ähnlich. Schön. Lass es dir gut gehen.
Ja, danke für die Einladung und bis bald.
Ja, bis bald und von Herzen gern. Tschüss.
Tschüss.
Normalerweise wäre jetzt die Rubrik Vorlesen dran, aber ausnahmsweise wird aus Vorlesen Vorspielen. Frei nach dem Untertitel, den Henning Wagenbret für diese Folge Freistil vorgeschlagen hat. Er schrieb: Dem Illustrator ist alles erlaubt. Zeichnen, malen, schreiben, sägen, musizieren. Und Henning Wagenbret wäre wohl nicht Henning Wagenbret, wenn er das dann nicht auch wirklich machen würde. Musik. Zusammen mit KollegInnen, mit anderen IllustratorInnen und GrafikerInnen hat er die Gruppe Matsukas gegründet. Inzwischen gibt es eine LP und überhaupt, falls ihr mehr wissen, schauen, hören wollt, geht doch einfach auf die Website matsukas.com. Illustrierter deutscher Bluegrass ist schnell, laut und schrill. Er führt von Osteuropa bis Westamerika. Für uns spielen die Matsukas nun Nuestro Héroe. Thank you. kommen zu den Buchtipps. Und Henning Wagenbreth und ich haben ja gerade darüber gesprochen, was das Bilderbuch so besonders macht. Denn illustrieren heißt erleuchten. Das macht vor allem dann Sinn und übrigens sehr viel Spaß, wenn ein Teil der Geschichte unter der Erde spielt und wenn Karten, Landkarten, Querschnitte eine Rolle spielen, so wie in dem Bilderbuch Eine Maus namens Julian von Joe Todd Stanton. Das wurde aus dem Englischen übersetzt von Maren Illinger, ist gerade bei Beels und Gehlberg erschienen für Kinder ab 4 Jahren. Schon das Vorsatzpapier, also das, was die Buchdeckel vorne und hinten von innen ein- bzw. auskleidet, zeigt eine Karte mit Wiesen, Wegen, Hügeln, Häusern, Bäumen und Höhlen, Tieren und Menschen. Denn eine Maus namens Julian entführt in die Natur, und zwar über- und unterirdisch. Unter der Erde wohnen Familie Hase, die Igels, die Dachsens und eine Maus namens Julian. Die Querschnitte durch die Wohnhöhlen bei Tag und bei Nacht sind voller Entdeckungen. Der Blick aufs unterirdische Leben und Schlafen ist heimelig und geheimnisvoll zugleich. Wie einst bei den Wurzelkindern sind die Details liebevoll. Ehepaar Igel liegt mit ordentlich nach oben gebürsteten Stacheln im Bett. Schere und Haarbürste sind riesig neben den Minibetten. Eltern Maus legen eine Kesse Sohle aufs Parkett. Der kleine Hase zeigt seiner Hasenmama stolz ein Bild oder ein selbstgeschriebenes Gedicht. Miniszenen erzählen Geschichten über Geschichten, sich die selbst weiter auszumalen, ist ein Riesenspaß und ein kleines, feines Abenteuer, doch auch die eigentliche Geschichte verfängt. Wie so oft in Bilderbüchern menschelt es in der Tierwelt gehörig. Über den kleinen Mäuserich, die Hauptfigur, heißt es: Julian lebte allein, solange er denken konnte, und genau so fand er es gut. Alle Tiere über der Erde wollten ihn fressen, alle Tiere unter der Erde waren ihm im Weg. Julian ist also ein Misanthrop, keine Ahnung, wie das unter Tieren heißt. Und das ändert sich erst, dann allerdings Knallauffall, als der Fuchs Julian fressen will. Dabei stellt sich dieser Fuchs so doof an, dass er kopfüber durchs Fenster plumpst und stecken bleibt. Und nur einer kann ihn aus der Klemme befreien und tut das auch noch, nämlich Julian. Julian wollte keinen Fuchs in seinem Haus haben, also fing er an zu helfen, schreibt Joe Todd Stanton so lapidar wie formvollendet. Es ist der Beginn von noch mehr Abenteuer und einer Freundschaft. Damit rechnen konnte niemand so richtig. Schließlich ist, was Julian tut, aus Mäusesicht ebenfalls ziemlich doof. Das Tolle, so ist das ganze Buch. Es bindet Bären auf und führt an der Nase herum und das, obwohl es sattsam bekannte Themen aufgreift, wie etwa Angst, Rückzug, Kleine ganz groß oder eben die Freundschaft zwischen Ungleichen. Dieses Ungleiche wird auch in den Illustrationen nachvollzogen und ausgemalt. Sie erleuchten tatsächlich, denn sie richten Spots auf Szenerien, sie wechseln das Tempo, die Perspektiven, die Größenverhältnisse im Wechsel zwischen großformatigen Nahaufnahmen, rangezoomt, Weitwinkel, Totale oder wie im Comic in mehreren Panels auf einer Seite, spielt Joe Todd Stanton mit den Möglichkeiten des Bilds und der Bilder. Die Anleihen und Tricks aus Trickfilm und Film erhöhen die Spannung. Allein der Zoom aufs Fuchsgebiss. Uah, was für ein großartiger Angstschauder. Die Geschichte dreht noch eine Runde und die ist so schrecklich lustig und listig warmherzig, dass sie hier natürlich nicht verraten wird. In einer Geschichte von Fuchslist, Mäusemut, Übermut, ganz und gar ohne Umkrempelungsgefahr. Ich habe es ja vorhin im Gespräch mit Henning Wagenbreth schon angekündigt. Beim Kinderbuchtipp möchte ich das erste Kinderbuch von Sascha Stanicic noch genauer anschauen. Es heißt Hey, 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 Taxi. Illustriert wurde es von Katja Spitzer und ist gerade im Mayrisch Verlag erschienen für Kinder ab 4 Jahren. Henning hat seine erste Einschätzung zum Buch schon gegeben. Ich nehme den Faden mal auf. Hey, 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 Taxi folgt einem immer gleichen Aufbau. Der Vater, das Ich in der Geschichte, steigt in ein Taxi, fährt weg, erlebt verrückte Abenteuer, aber kommt am Ende jeder Geschichte zurück. Zum Glück. Anfang und Ende sind also immer gleich. Erste Worte, hey, 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 ich steige in ein Taxi. Letzte Worte, zurück zu dir. Denn egal wie lang oder kurz, wie abgefahren, nachdenklich, aber witzig, absurd die jeweiligen Ausfahrten sind, immer geht's nach Hause zu dir, also zu dem Kind, das auf den Vater wartet. Das ist schön, das ist zärtlich, es ist der Rahmen für all die überbordenden Einfälle. Manchmal ist die Heimkehr wie eine Vollbremsung nach ziemlich wildem Ritt, denn das sind sie, die Geschichten, die eher Anfänge von Geschichten sind als tatsächlich Geschichten, ein wilder Ritt. Mit dem Taxi durch die Welt, in andere Welten, durchs All bis zum Mond, zu Zwergen, Riesen, Drachen, Robotern, zum Motormann oder zu den Piraten. Es geht in die Tierkita und ins Mittelalter. Der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt, vorwärts, rückwärts, seitwärts, quer. Das Taxi wird, so heißt es im Klappentext, zum magischen Vehikel, ein Hexenbesen auf 4 Rädern. Du steigst ein und das Taxi erfüllt dir einen Reisewunsch. Das ist toll. Toll, 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 Taxi. Manchmal ist es, als lese man einen Witz, Anlaufpointe, zack und Schluss, zum Beispiel in der kürzesten Ausfahrt. Die geht so. Kutsche? Nein. Hey, 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 ich steige in ein Taxi und das Taxi verwandelt sich in eine Kutsche. Ich sitze in einer Kutsche. Will ich aber gar nicht, also steige ich wieder aus und spaziere lieber nach Hause zu dir. Aha, man kann aus Geschichten also auch aussteigen, was für eine Nebenbei-Erkenntnis. Dann wieder sind Ideen ausformulierter, die Taxifahrt dauert länger, endlich, denn das ist mein Einwand zu dieser Premiere, die natürlich hohe Erwartungen geweckt hat. Sascha Stanicic hat ein erstes Kinderbuch vorgelegt. Wie wird das wohl sein? Wie schreibt ein derart fulminanter Erzähler, wenn er für Kinder erzählt? Im Vorwort, das bei einem Worte-Künstler solchen Formats natürlich Vorort heißt, erklärt er. Ich habe nicht überlegt, was gelernt werden soll oder gefühlt. Meine Ziele waren erfreuen, gut verwirren, zum Miterzählen animieren, Bilder für Erfahrungen schaffen, die das Kind umtreiben, Angst, Mut, Trotz, Verlust, Kameradschaft, Gerechtigkeit. Im Zuhören ist ein Kind Architekt für Welten aus Sprache. Was für eine Vorlage! Entsprechend explodieren Einfälle, sie eskalieren. Auf diese Weise wird der Erzählstaffelstart weitergegeben. Das ist natürlich fein, denn Kinder und vorlesende Erwachsene werden mit ins Erzählboot geholt, also ins Taxi. Sie können, sie sollen, ausgehend von den Ideensprungbrettern, eigene Geschichten weiterspinnen mit Karacho. Schade ist, finde ich, nur, dass Sascha Stanicic immer, wenn's eng wird, in dem Sinne, dass die Arbeit eines Autors beginnt, ins Taxi steigt und nach Hause zurückfährt. AutorInnen müssen Entscheidungen treffen fürs eigene Erzählen, für ihre Figuren, den Plot, die Perspektive, die Glaubwürdigkeit. Sascha Stanicic ist dann mal weg. Wie gesagt, ich finde das schade, denn ich hätte zu gern gewusst, wie dieser Meistererzähler denn nun für Kinder erzählt. Aber hey, 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 Taxi will und ist eben etwas anderes. Eine wilde Sammlung, ein Feuerwerk, ein Fez, ein Fest, eine Anleitung zum Sprachspiel und zum Geschichtenerzählen. Und die Illustrationen von Katja Spitzer? Die sind für mich das eigentliche Kunstwerk. Denn sie malen aus und bringen zum Leuchten, was in den Ideen von Vater und Sohn steckt. Katja Spitzer gibt Figuren, Gesichter, sie lässt Fische tanzen, verwandelt das Taxi in einen blitzigen Leoparden. Irgendetwas zwischen Pop-Art und Kinderzeichnung hält sie den Ideenexplosionen, Farbexplosionen entgegen, um dann im nächsten Bild zur Ruhe zu kommen. Einmal durchatmen bitte. Mal herrlich albern, mal poetisch, immer voller Überraschungen und stets klug in den Details sind die Illustrationen spontan und sparsam zugleich. Sie sind überlegt und überbordend. Katja Spitzer legt sich fest, ohne die Fantasie zu beschränken. Sie liefert den sicheren Grund, von wo aus wir wirklich weiter springen und weiter spinnen können und mit den Worten und den Bildern abheben. Hey, 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 Taxi! Hey, 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 hinterher! In dieser Folge von Freigeistern, Freistil haben wir uns ja immer wieder gefragt, wie das geht mit dem Sehenlernen. Ob es möglich ist, für Bilder und bildende Kunst zu begeistern, wie man zum Sehen hinführt, womöglich verführt und wie man die Kunst des Sehens als etwas Wunderbares weitergibt bzw. entdeckt, und zwar Kinder wie Erwachsene. Die Kinder- und Jugendliteratur hat auf diese Fragen mit einer Vielzahl von Kunstgeschichten und Kunstbüchern für Kinder geantwortet. Gerade ist wieder eins im Gerstenberg Verlag erschienen. Es heißt Das große Kunstsammelsurium von der Höhlenmalerei zur Popart, ist geschrieben von Helena Hunt und illustriert von James Brown für Kinder ab 9 Jahren. Das berühmte Mädchen mit dem Perlenohrring von Jan Vermeer aus dem Jahr 1665 schaut uns über die Schulter vom Cover an und zieht in Bann. Umrahmt wird das Porträt von ebenfalls berühmten Motiven und Bildzitaten aus dem Werk berühmter Künstler. Michelangelos Hand aus der Sixtinischen Kapelle, eins der Selbstporträts von Van Gogh oder Bracks Geige. Die Werke selbst sind also der Türöffner. Schlägt man das großformatige Buch dann auf, ist der erste Zugang zum Kosmos der Kunst ein kunsthistorischer. Von Anfang bis heute, von der Höhlenmalerei zur Popart, über Gotik, Renaissance, Romantik, Surrealismus. Der zweite Zugang ist eine Sichtung nach verschiedenen Materialien, Techniken und Genre. Griechische Keramik, aus Ton gebrannt, Bronzeskulpturen, Mosaike, Fresken, Drucke, Holzschnitte öffnen eine nächste Tür. Und weil das eine ohne das andere nicht zu denken ist, geht der dritte Zugang über die Aufgaben und Ansprüche der Kunst, und zwar der von außen gesetzten und der Selbstverordnung der KünstlerInnen selbst. Kunst, was ist das? Sind zum Beispiel Gemälde Auftrag oder Selbsterforschung? Was ist das Ziel? Soll erzählt und informiert werden, wie etwa bei den Höhlenmalereien? Repräsentiert, wie bei der höfischen Malerei? Geht es um religiöse Kunst, um Kunst und Politik? Die Kunst, die im Buch vorkommt, hat James Brown wie moderne Bildtafeln gestaltet, und so wird der Buchbesuch zum Museumsbesuch mit viel Stoff zum Schauen und Nachdenken und von da aus, sobald es wieder geht, ins nächste richtige Museum, um weiter zu schauen, um weiter in Bildern zu baden und aus dem Staunen gar nicht mehr rauszukommen. Und noch eins, das in dieser Folge auf keinen Fall fehlen darf. Sehen heißt das Sachbuch von Romana Romanichin und Andriy Lesev. Claudia Date hat es aus dem Ukrainischen übersetzt und gerade ist es ebenfalls im Gerstenberg Verlag erschienen für Kinder ab 5 Jahren und für die ganze Familie. Schon auf den ersten Blick tanzt Sehen aus der Reihe der üblichen Bücher. Das Format ist großzügig, fast quadratisch. Das Cover ist neonfarbener Blickfang und in der grafischen Umsetzung ein Q. Darauf ein angedeutetes Gesicht mit Brille. Der Mund ist der Titel, kurz und knapp das Wort Sehen, rechts und links zum leichten Lächeln hochgebogen. Auf dem Hut, der dem Maler René Magritte sehr gut stehen würde, sind Brei-Buchstaben zu sehen oder Brei-Punkte. Eine Eule, die wiederum auf dem Hut sitzt, legt den Kopf schief und schaut. Schließlich sprudeln und hüpfen pointierte Punkte über den linken Bildrand ins Cover. Pointillismuspunkte, eine Stilrichtung der Malerei. Der Rahmen ist somit gesetzt und zugleich weit gefasst. Es geht um Sehen, um Augen und Augengläser, um Sehhilfe und damit sind beileibe nicht nur Brillen gemeint. Es geht um Sehen können im konkreten Sinne und um Sehen können im Hinblick auf Bilder, auf die Kunst, auch auf die Fantasie, auf optische Täuschungen und unsere Träume. Immerhin wissen wir spätestens seit dem Kleinen Prinz, das Wesentliche aber ist für die Augen unsichtbar. Der Buchtitel Sehen ist dabei reinstes und schönstes Understatement. Innen verbindet der neonfarbene Hingucker Wissen mit Leidenschaft. Dann werden aus Mienen, Spiel und Gesichterlesen Gefühlsbarometer. Das Papier des Buches ist eine haptische Offenbarung. Begreifen ist beim Wort zu nehmen. Aus Wahrnehmung wird Selbst- und Welterkenntnis mit allen Sinnen. Spannend, kenntnisreich, konzentriert und dabei spielerisch und voller Assoziationen taugt dieser vielgängige Augenschmaus für viele, viele Blicke. Denn die Welt ist voller Zeichen, Bilder, Abbilder. Zeit wird's, sie mit neuen Augen zu sehen, und zwar in diesem Fall bis zur letzten Seite. Da krönt eine Liste dieses wunderbare Buch, was man gesehen haben sollte, steht da. Den Sonnenaufgang und den Sonnenuntergang, das Polarlicht, alte Familienfotos, optische Täuschungen und die reale Welt. Und noch viel mehr. In diesem Sinne sag ich an dieser Stelle mal auf Wiedersehen. Das war's für heute. Danke wie immer fürs Zuhören und danke immer wieder für eure ganze Unterstützung. Was uns hilft, wenn ihr Freigeistern abonniert, weiterempfehlt und teilt. Und wenn ihr uns bei Apple Podcast hört, könnt ihr uns außerdem Bewertungen dalassen, geschrieben und oder in Form von Sternchen. Darüber freuen wir uns ganz besonders. Am meisten natürlich über 5 Sterne. Nicht nur, weil wir Sterne so mögen, sondern weil die Zahl der Sternchen uns hilft, besser gefunden zu werden. Ich sag für heute Tschüss und bis in 2 Wochen. Ich freue mich schon.